Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. So drückt der Evangelist Johannes seine tiefe Freude über das Geschehen der Weihnacht aus. Gott wurde Mensch und lebte mitten unter uns. Wir waren ergriffen von der Herrlichkeit Gottes, eine Herrlichkeit in Demut und Niedrigkeit. Ihnen allen ein herzliches Willkommen zum Gottesdienst am zweiten Weihnachtsfeiertag. Gott selber will uns an der Krippe seines Sohnes in Bethlehem etwas zeigen, etwas Wichtiges zeigen, uns dorthin führen und das Wunder seiner Menschwerdung erklären, damit auch wir seine Herrlichkeit sehen. Ich freue mich, dass ich mal wieder bei Ihnen sein kann, für die, die mich nicht kennen. Mein Name ist Reinhard Seyer und ich bin Pfarrer in Glatten. Wir singen nun miteinander vom Lied Jauchzet ihr Himmelfroh, locket ihr Chöre, Lied Nummer 41, die Strophen 1 bis 4 und 7. Jedoch nach der Melodie, auf die Gerhard Terstegen dieses Lied ursprünglich gedichtet hat, nämlich Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Wir beten miteinander Verse aus einem Hymnus, und zwar aus dem Johannesevangelium. Es ist der Beginn des Johannesevangeliums. Sie finden ihn unter der Nummer 763 im Gesangbuch. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott.
Und Gott war das Wort, dasselbe war im Anfang bei Gott.
Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist.
In ihm war dasselbe, und dasselbe war das Licht der Menschen.
Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben.
Und das Wort war Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit.
Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Staunend stehen wir still vor dem großen Wunder, das du, ewiger und großer Herr, vollbracht hast. Du selbst als kleines Kind in der Krippe, du aus Fleisch und Blut, du in unserem Schicksal. Zeig uns bitte heute Morgen in diesem Gottesdienst deine Herrlichkeit, und zwar so, dass wir das Wunder für uns fassen können. Schaff Licht in unserer Finsternis und bevollmächtige uns, deine Kinder zu sein. Herr Jesus, wir wollen dich bei uns aufnehmen und aus deiner Fülle schöpfen Gnade um Gnade. Dich feiern wir, dich loben wir, dich preisen wir. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren und hast mich dir zu eigen, gar ehe ich dich kannt, erkoren. Ehe ich durch deine Hand gemacht, da hast du schon bei dir bedacht, wie du mein wolltest werden. Amen. Wir hören die Schriftlesung.
Aus Matthäus 2, die Verse 1 bis 12. Die Weisen aus dem Morgenland. Als Jesus geboren war in Bethlehem, in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen, im Morgenland, und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er, und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm: in Bethlehem, in Judäa. Denn so steht geschrieben durch den Propheten: Und du, Bethlehem im jüdischen Lande, bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda. Denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre. Und schickte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein. Und wenn ihr es findet, so sagt mir es wieder, dass auch ich komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren. Und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Jetzt das Lied Nummer 23, Gelobt seist du, Jesu Christ.
Ich las von einer älteren, rüstigen Dame. Sie lebte in einer Stadt, in der man schon Wochen vor Weihnachten durch den üppigen Lichterschmuck, durch den Zimtgeruch auf dem Weihnachtsmarkt und durch die Weihnachtszingelmusik im Kaufhaus die Weihnachtsstimmung regelrecht aufgedrückt, aufgezwängt bekommen hat. Wir kennen das. Wochen vorher. In ihrer Familie hat sie in der Kindheit und Jugendzeit eine tiefe Abneigung gegen Weihnachten und den christlichen Glauben eingeimpft bekommen. Und sie machte sich einen Spaß daraus, jedes Jahr an Heiligabend, wenn die Menschenmassen in die Kirchen strömten, vor den Kirchen spazieren zu gehen und den Menschen tief in die Augen zu schauen. Sie wollte die Kirchenspringer ärgern. Besonders freundlich grüßte sie die, die sie kannte, die aus ihrer Nachbarschaft, die aus ihrem Bekanntenkreis, von denen sie wusste, dass sie sonst nicht in die Kirche gehen, aber am Heiligen Abend. Grinsend schaute sie in deren Augen und das tat sie Jahr für Jahr. In einem Jahr überlegte sie lange, ob sie es wieder tun sollte. Sie hatte wegen einer schweren Krankheit, die sich ein halbes Jahr zuvor bei ihr gezeigt hatte, angefangen, über ihr Leben nachzudenken. Und sie spürte in ihrem Inneren eine unsagbare Leere. Sie fragte sich, wer bin ich, was wird aus mir? Und wenn es doch einen Gott gibt, von mir will er ganz gewiss nichts wissen. Sie sah im Geist die Menschenmassen in die Heiligabendgottesdienste strömen. Und auf einmal wusste sie, auch in diesem Jahr muss ich wieder losziehen und meinen Spaziergang machen. Aber hineingehen werde ich auch dieses Jahr nicht. Sie fühlte innere Leere, Schmutz und Dunkelheit in ihrem Herzen. Und dagegen stand der blendende Weihnachtszauber, der sie immer so geärgert hatte. Ich kann nicht, sagte sie, in ihrem Elend. Ich habe mich gefragt, was haben wir bloß aus Weihnachten gemacht? Wenn die Menükarte eingehalten wird, ist dann Weihnachten, wenn es mit dem Essen stimmt? Wenn die Geschenke alle passen, ist dann Weihnachten? Wenn der schwelende Streit in der Familie nicht ausbricht, ist dann Weihnachten? Wenn der Umsatz des Einzelhandels im Weihnachtsgeschäft ein Plus zum Vorjahr aufweist, war dann Weihnachten? Wir wollen heute Morgen an den Ursprung des Weihnachtsfestes zurückkehren und wir fragen nach dem Ankunftsort des Messias, nach der Herkunft und nach der Herrschaft des Messias, des Gottessohnes, dessen Geburtstag wir ja an Weihnachten feiern. Und wir hören dazu einige Verse aus dem Propheten Micha, Kapitel 5. Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Und jetzt überspringe ich etwas. Er aber wird auftreten und sie weiden in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen. Denn er wird zur selben Zeit herrlich werden bis an die Enden der Erde. Und er wird der Friede sein. Der Ankunftsort des Messias, wie Gott zu Ehren bringt. Es war nicht nur zur Zeit des Propheten Micha so, sondern auch noch 700 Jahre später, als Jesus geboren wurde, Kein Mensch hat von Bethlehem gesprochen. Es war ein kleines, verschlafenes Nest, ein paar Kilometer südlich von Jerusalem. Jerusalem stand im Mittelpunkt. Jerusalem war die Stadt, auf die man schaute. Hier residierte der König, hier stand der Tempel, hier kam man zusammen, um Gott anzubeten. Hier wurden die großen Feste gefeiert, hier erwartete man den Messias. Und immer, wenn man auf eine neue Machtdemonstration Gottes unter seinem Volk wartete, dann richteten sich alle Blicke und Sehnsüchte auf Jerusalem. Weihnachten lehrt uns geradezu etwas Schmerzliches, wie etwas Wunderbares, das Gott uns Menschen schenkt, was er einmal erwählt hat. Und was er bedeutend gemacht hat, wie das unter den Händen der Menschen verkommen und verloren gehen kann. So war es auch mit Jerusalem, der Stadt Gottes. Viel Stolz, menschliches Herrschertum. Wie viel blinde Religiosität wurde da betrieben? Die fromme Stadt wurde zum Selbstläufer. Reichtum, Arroganz und Hochmut machten sich breit. Kennen wir das, dass etwas zum Selbstläufer wird und das Herz bleibt kalt? Zur Zeit des Propheten Micha war Jerusalem tatsächlich noch eine blühende Stadt. Und die Herrschenden und das Volk nahmen die deutlichen Warnungen Gottes durch die Propheten nicht ernst. 230 Jahre später wurde es von den Babyloniern zerstört, platt gemacht. Und so kommt es, dass während alles noch gebannt auf Jerusalem starrt, Gott seinen Blick schon längst woanders hingewendet hat. Wo kommt der Retter her? Wo kommt der Erlöser her? Zuvor wird beim Propheten Micha noch beschrieben, wie am Ende der Zeit das bedeutsame Jerusalem zu einem Wallfahrtsort für alle Völker der Erde werden wird. Und jetzt? Jetzt braucht man geradezu eine Lupe, um den winzigen kleinen Ort Bethlehem im Schatten von Jerusalem überhaupt zu finden. Bethlehem, wo liegt denn das überhaupt? Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir kommen, der in Israel Herr sei. Gott wendet seinen Blick hin zum Kleinen, zum Schwachen, zum Vergessenen, zum Elenden. So handelt Gott an Weihnachten auch heute noch. Er schaut nach dem, was Hilfe braucht. Er schaut nach dem Verlorenen, Müden und Verzagten. Er schaut nach dem, was aus sich heraus nichts ist. Jesus selber sagt später, ich bin gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Was stark ist, braucht keinen Arzt. Und jetzt die Frage, was bedeutet eigentlich Ephrata? Bethlehem wird nicht hier nicht nur zur Unterscheidung von dem anderen Bethlehem im Norden Israels mit dem Zusatz Ephrata versehen. Ephrata war Bethlehems Name in heidnischer Zeit. Ephrata, ein anstößiger Name für fromme Ohren. Kein Wort über Bethlehem als Stadt Davids, als Geburtsort des größten Königs von Israel. Nein, Bethlehem, Ephrata, die Stadt mit ihrer heidnischen Vergangenheit. So weit geht Gott zurück, wenn er retten, heilen, segnen will, bis zurück in die heidnische Vergangenheit, bis hin ins Verachtete, Verstoßene, ins Gottlose. So bringt Gott zu Ehren. Man kann sich gut vorstellen, warum die Weissagung des Micha auf Bethlehem unter den frommen Israels kaum Gewicht gewonnen hat. Man hat darüber nicht gesprochen. Wiewohl die Schriftgelehrten in Matthäus 2, die auf Befehl des Königs Herodes forschen sollten, wo der neugeborene König zu finden sei, ohne mit der Wimper zu zucken aufgrund von Micha 5, Bethlehem präsentierten. Und der Mutter Jesu ging es nicht anders. Eine junge, unbedeutende Frau, von der keiner groß Notiz nahm. Sie war noch nicht einmal verheiratet. Sie wusste nicht, wie ihr geschah, als Gott ausgerechnet sie ausersehen hat, seinen Sohn zur Welt zu bringen. Was klein ist, was gering ist, was verachtet ist, erhebt Gott aus dem Staub und setzt es ein für sein Reich und bringt es zu Ehren. Und ich habe mich gefragt, wie kommt das scheinbar total falsche Zitat in Matthäus 2 zustande? Ist es Ihnen in der Schriftlesung aufgefallen? Da begründen die Schriftgelehrten gegenüber Herodes, wie sie auf Bethlehem als Geburtsort des neugeborenen Königs gekommen sind, eben mit Micha 5. Und du, Bethlehem, im jüdischen Lande bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda. Bei Micha ist sie die kleinste und bei Matthäus ist sie keineswegs die kleinste. Wie sich der Fehler eingeschlichen hat, das können wir heute nicht mehr nachvollziehen. Er kann uns aber etwas Entscheidendes deutlich machen, was menschlich wie ein Fehler aussieht, was vielleicht sogar in unseren Augen völlig unverständlich ist, macht Gott mit vollster Absicht und aus freiem Willen. Das Kleine macht er groß. Gibt es solche Fehler in Anführungszeichen auch in unserem Leben? Das Mauerblümchen wird zur Orchidee und das Stiefkind zum Königskind. Genau das war die Absicht Gottes mit der Sendung seines Sohnes. So sehr hat Gott die verlorene Welt geliebt. Uns Mauerblümchen und Stiefkinder, uns dem Tod geweihte Sünder geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn dahingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und da bin ich auch dabei. Und da war auch die alte Frau dabei. Sie patrouillierte an jenem heiligen Abend nicht nur vor den Kirchen, sondern kam auf sonderbare Weise in einen der Gottesdienste mit hinein und wurde von dem Wort des Engels an die Hirten getroffen, getroffen im Herzen. Euch ist heute der Heiland, der Retter geboren. Die Frau mit der inneren Leere, dem Schmutz, der Dunkelheit in ihrem Herzen, ihr war der Heiland geboren worden. Und das Zweite, die Herkunft des Messias, wie er uns die Ewigkeit bringt. Es würde viel zu kurz greifen, wenn wir nur sagten, der Messias stammt aus Bethlehem. Und weil Josef den Sohn der Maria auf Gottes Geheiß adoptierte, steht er sogar noch familiengeschichtlich gesehen in der Davidslinie. Jesus, der versprochene Nachkomme des Königs David, dem die herrlichen Verheißungen aus dem Alten Testament gelten. Ganz gewiss. Aber Jesus ist mehr. Es würde zu kurz greifen, wenn wir nur sagten, Jesus ist der Sohn der Maria. Und mit seiner Geburt in Bethlehem fing man an, seine Lebenstage zu zählen. Bis zum Tod am Kreuz. Hier in Micha 5 heißt es, sein Ausgang ist von Anfang und von Ewigkeit her gewesen. Das heißt, die Wurzeln seiner Existenz reichen zurück bis weit über die Schöpfung am Anfang der Zeit hinaus. Sie reichen hinein in die Ewigkeit. Der Micha spricht von Christus vor seiner Menschwerdung. Er gibt einen klaren Hinweis auf die zwei Naturen Jesu. Er war ganz Mensch, war und ist ganz Mensch und ganz Gott. Er war schon als der Sohn Gottes beim Vater, bevor die Welt geschaffen wurde. Und dann, wie Paulus im Galaterbrief schreibt, als die Zeit erfüllt war. Da sandte Gott aus der unsichtbaren Welt seinen Sohn in die sichtbare Welt, zu uns, von einer Frau geboren und unter das Gesetz getan. Das ist das eigentliche Geschehen von Weihnachten. In Jesus kommt Gott selbst in unsere Welt, nicht nur ein Stellvertreter, nicht nur ein Bote. In Jesus kommt nicht nur ein besonderer Mensch. In Jesus kommt Gott, der dem Bösen, dem Leid, dem Tod die Stirn bietet. Er war bei der Schöpfung bereits dabei, als das Wort Gottes, das schafft, was es sagt. Es werde Licht und es ward Licht. Da war Jesus drin. Und er kam im Jahre Null als Neuschöpfer. Er schafft mitten in einer alten, vergehenden Welt Menschen neu. Er schafft für die Ewigkeit. Er sagt, wenn euch der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Frei von Sünde, Schuld und Tod. Er sagt, glaubt an Gott und glaubt an mich. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat. Gesandt, das ist so wichtig. Der hat das ewige Leben, er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Und später bezeugt der Apostel Paulus, ist jemand in Christus, lebt er mit diesem Jesus, so ist er eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Der ewige Gottessohn, der aus der Ewigkeit des Vaters stammt, kommt in unsere Welt und schafft neue Menschen, ewigkeitstaugliche Menschen. Er bringt uns aus der Ewigkeit die Ewigkeit. Und jetzt darf jeder kommen. Jeder darf mit Jesus zum Vater kommen. Jesus hat uns durch seine tiefe Selbsterniedrigung Gott so nahe gebracht, dass wir in seiner Gegenwart, in Gottes heiliger Gegenwart, nicht sterben müssen. Jeder darf zugreifen. Und jeder darf neu werden. Das Kind in der Krippe kommt aus der Ewigkeit und bringt Ewigkeit. Und das Dritte, die Herrschaft des Messias, wie er durch Demut Heil schafft. Schauen wir, der Mann aus dem unbedeutenden Bethlehem, der König in der Futterkrippe, der unscheinbare Messias und Gottessohn hat ganz klare Zeichen seiner Herrschaft. Und wer sie sehen will, kann sie sehen. Micha sagt, er wird Herr sein in Israel. Er wird auftreten wie ein Herr und Gebieter. Er wird weiden in der Kraft und in der Macht des Herrn. Sicher wohnen werden dann die Menschen. Seine Herrlichkeit überstrahlt die ganze Welt. Und er in Person wird der Friede sein. Das ist großartig, gewaltig. Doch ich frage mich, ist das mit Jesus wirklich eingetroffen? Oder müssen wir in Bezug auf Jesus alles über Bord werfen, weil von jemand ganz anderem die Rede ist? Irgendwie stimmt da etwas nicht zusammen, so denken wir. Aber es ist tatsächlich genauso wie damals. Es ist die gleiche Situation wie vor 2000 Jahren, als Jesus geboren wurde und vor 2700 Jahren zur Zeit des Micha. Es passt offensichtlich vieles nicht zusammen. Zwar ist alles, was Micha vorausgesagt hat, exakt und haargenau eingetroffen, aber es gewann nur für die Bedeutung, die Märkten, wie es um sie steht. Und die sich von Gottes Liebe, von seiner großen Liebe zu den Verlorenen bewegen ließen. Die den Schwenk mitgemacht haben, weg von Jerusalem hin nach Bethlehem. Gott sieht mich in meiner Schwachheit, in meinem Elend, in meiner Sünde. Und so ist das bis heute. Das ist bis heute die Art, wie Gott kommt, wie er rettet, wie er Heil schenkt, wie er mitten in der alten Welt neues Leben schenkt. Micha spricht hier sowohl von Jesu erstem Kommen in die Welt, als auch von seinem zweiten Kommen, dass er wiederkommt in Macht und Herrlichkeit. Und für uns heute erfüllen sich die Zusagen Gottes im Glauben an Jesus. Und wenn er wiederkommt, wird alle Welt davon überzeugt werden. Der hinterwäldlerische Geburtsort Bethlehem ist für den Messias Jesus bis heute Ausgangspunkt seines Wirkens und entspricht seinem Wesen. So herrscht er bis heute. So herrscht er von der Krippe bis zum Kreuz. So herrscht er von seiner unscheinbaren Geburt bis zu seiner Auferstehung, die keinen seiner Gegner in die Knie zwang. Er ist nur seinen Jüngern erschienen. Er herrscht in Demut. Und doch ist er ein Herr und ein Gebieter. Die Macht Satans hat er gebrochen, die Sünde hat er gebrochen, den Tod hat er gebrochen. Alles noch im Verborgenen, aber real, erlebbar und höchst wirkungsvoll für die, die seine Herrschaft anerkennen. Bethlehem ist bis heute nicht abgeschrieben. Bethlehem steht für Gottes rettende Liebe, nicht für zerstörerische Macht. Zerstört hat ein anderer in Bethlehem. Er wird weiden in der Kraft und in der Macht des Herrn, prophezeit Micha. Weiden. Wunderbar. Seine Herrschaftsweise ist die eines Hirten, voller Liebe und Verantwortung, voller Fürsorge und Geduld. Er wirft den Hirtenstab nicht hin, wenn er keine Lust mehr hat, wenn es ihm zu viel wird oder wenn die Schafe bockig werden. In der Kraft und in der Macht Gottes ist der Hirte und weidet seine Schafe. Und so sagt Jesus, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und genau das ist seine Regierungsweise, sein Regierungsprogramm. Wie es der erste König aus Bethlehem, nämlich David, im Psalm 23 ausgedrückt hat. Der Herr ist mein Hirte. Er regiert als Hirte. Bethlehem ist noch nicht abgeschrieben, auch für uns nicht. Bethlehem steht bis heute für Gottes wunderbare Erwählung, dass er in Jesus den Sünder liebt und rettet. Dass er ewiges Leben schenkt mitten in einer unheilvollen und vergehenden Welt. Und dass er der Friede ist. Geborgenheit und Führung schenkt, selbst wenn die Umstände unseres Lebens völlig dagegen sprechen. Und das ist Weihnachten. Weihnachten ohne Klimbim und ohne Primborium, ohne Tingelmusik. Weihnachten, wie Gott es schenkt. Amen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du die Dinge immer wieder vom Kopf auf die Füße stellst. Und uns klar machst, wie lieb du uns hast und wie du rettest und segnest, gerade an Weihnachten. Amen. O Bethlehem, du kleine Stadt, wir singen das Lied Nummer 55. Wir beten. Lieber Vater im Himmel, du weißt, wie es uns heute Morgen geht. Du weißt, mit welchen Gedanken wir hierher gekommen sind. Vielleicht auch mit manchen Zweifeln oder mit Sorgen, vielleicht auch schuldbeladen. Aber danke, dass du nicht nach dem großen, imponierenden und glänzenden und strahlenden schaust, sondern nach dem, was Hilfe braucht. Und so halten wir dir unser ganzes Leben hin. Du weißt am besten, was Not tut. Und danke, dass du selber deinen Blick weg von Jerusalem auf Bethlehem gelenkt hast und da deinen Sohn hast zur Welt kommen lassen. Danke, dass du zu Ehren bringst, was im Staub liegt. Wir danken dir, dass du uns durch Jesus zu deinen Kindern gemacht hast, dass wir freien Zugang haben dürfen zum Thron der Gnade und dass nun die Krippe dein Thron ist und wir kommen dürfen und sehen dürfen und lieben dürfen. Danke, dass wir diese Tage mit dir erleben dürfen und dass nicht das Äußere das Entscheidende ist, nicht der Christbaum, nicht die Geschenke, nicht das gute Essen, sondern du, das Kind in der Krippe. Und wir ehren dich und preisen dich und bringen dir jetzt auch die Menschen in unseren Familien, in unserer Bekanntschaft, in unserem Ort, die bedrückt sind, die einsam sind, die traurig sind, die eine innere Leere haben. Begegne ihnen in diesen Tagen und mach uns selbst zu Boten deiner Liebe und deiner Kraft. Du siehst die Welt, wie sie in Unruhe ist, in Krieg und wie Hass herrscht. Du siehst, wie die Politiker am Ende sind, oft mit ihrem Latein und nicht wissen, wie es weitergehen soll. Erbarme dich und sei auch bei den Angehörigen der Opfer von den Terroranschlägen und wo dieses Flugzeug jetzt verunglückt ist. Herr, wir bitten dich, dass du dich erweist als Tröster und als Retter. Und alles, was uns sonst bewegt, Vater, das sagen wir dir mit den Worten, die dein Sohn Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sie dürfen Platz nehmen. Es gibt erstaunlich viele Lieder in unserem Gesangbuch, wo das mit Bethlehem so in den Vordergrund gerückt ist. Zu Bethlehem geboren, das Lied Nummer 32. Lasst uns singen.
Thank you.
wird sehr herzlich gedankt für das Opfer, das Sie gestern eingelegt haben für die Aktion Brot für die Welt. Es ist ab 351,66 €. Das heutige Opfer ist für die Iflinger Jugendkooperation IFJUKO bestimmt. Und im Anschluss an diesen Gottesdienst sind Sie sehr herzlich zum Kirchenkaffee eingeladen. Und dann zum Gottesdienst am Altjahrabend um 17.30 Uhr mit Vikar Manuel Ritsch und der ECWG. Was auch immer das ist. Jetzt will der Herr uns segnen für diesen Festtag und die kommenden Tage. Und gleich anschließend singen wir miteinander, gleich einsetzend mit der Orgel, O du Fröhliche. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.
Welt geht. Bist du vom Christian gesprochen?